Die Nachrichten von SRF um 12 mit Michael Wieland. Die Schweiz hat eine Frau nicht genügend vor ihrem Partner geschützt. Das hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschieden. Der Mann war Jahre vor der Beziehung wegen Vergewaltigung und Tötung verurteilt worden. Als er dann seine Partnerin bedrohte, die nichts davon wusste, wandte sich diese an den Hausarzt und die Polizei. Diese rieten der Frau zwar, sich von ihrem Partner zu trennen, sagten ihr aber nicht konkret warum, wegen Datenschutzbedenken. Nach der Trennung entführte der Mann die Frau und vergewaltigte und misshandelte sie. Der Gerichtshof für Menschenrechte sagt nun, die Behörden hätten nicht die nötigen Schritte unternommen, um die Frau zu informieren und zu schützen. Zu weiteren Meldungen aus der Schweiz. Am Ende des vergangenen Jahres haben 9.048.900 Personen in der Schweiz gewohnt. Das ist Rekord. Die ständige Wohnbevölkerung hat gegenüber dem Vorjahr um knapp 87.000 Personen zugenommen. Einwanderungen gab es laut dem Bund zwar weniger, sie blieben aber auf hohem Niveau. Und die meisten Menschen, die an einer Tempo-30-Straße wohnen, empfinden dieses Tempolimit als gerade richtig. 80% sagten dies in einer Umfrage des Städteverbands. An Tempo-50-Straßen wünsche sich ein Drittel bis die Hälfte der Befragten eine Temporeduktion. Befragt wurden über 15.000 Menschen in 10 Städten. Was sollen wir essen? Wenn es nach dem Bund geht, müssen es mehr Früchte, Gemüse und Hülsenfrüchte sein und weniger Süßes, Salziges oder Fettiges. Das sieht die Ernährungsstrategie des Bundes für die nächsten 8 Jahre vor. Der Bund will dafür sorgen, dass die Bevölkerung mehr über Ernährung weiß. Er will das Angebot von gesunden Lebensmitteln fördern und auch mehr zum Ernährungsverhalten forschen. Ziel dieser Strategie ist es, Krankheiten möglichst zu verhindern, zum Beispiel Krebs, Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und gleichzeitig soll die Umwelt weniger belastet werden, etwa indem weniger Nahrungsmittel weggeworfen werden. Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 12.329 Punkten. Das ist ein Minus von 2,1%. Der Euro wird zu 95,25 Rappen gehandelt, der Dollar zu 86,38 Rappen. Und der Blick aufs Wetter. Heute und morgen hat es viel Sonnenschein, am Nachmittag ist es jeweils 17 bis 21 Grad warm. Das waren Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich Tobias Meyer.
SRF 1, jetzt mit dem Regionaljournal.
Let's go. Don't want you for the weekend. Don't want you for a night. I'm only interested if I can have you for life. Yeah. I know I sound serious.
No need to be alone when you Not alone anymore, traveling Wilburys.
SRF 1.
Es ist wieder der Moment, wo die einen oder anderen das Maul ein bisschen zu voll nehmen. Das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, sondern ich hoffe, sie haben etwas Gutes vor sich. Einen guten Appetit allerseits. Bei uns auf dem Programm haben wir den Blick aufs Wetter, und zwar auf die 20 ab. Und dann das Rendezvous abend 12:30. Am Mikrofon mit Ihnen, Tina Nägeli. Schönen Mittag.
Hold on, little girl. Show me what he's done to you. Stand up, little girl. A broken heart can't be that bad. When it's through, it's through. Fate would twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I hope you feel it too.
Feel it too.
Baby,
together, baby. You can make my life worthwhile. I can make you start to smile. When it's through, it's through. The fate will twist the both of you.
Jahrhundertbeben hat Myanmar und Südostasien erschüttert. Für viele Menschen bedeutet das, alles ist weg. Ihre Häuser, ihre Lebensgrundlage, viele Menschen sind gestorben. Es herrscht Verzweiflung, Schmerz, Hoffnungslosigkeit. Hilfe ist dringend nötig. Mit einer Spende könnt ihr helfen. Die Schweizer Partnerorganisationen von der Glückskette sind vor Ort und versorgen Überlebende mit Wasser, Lebensmittel, Medikament und Notunterkunft. Eure Spende kann Leben retten. Jetzt auf glückskette.ch, via Twint oder an jedem Postschalter mit dem Vermerk Erdbeben Südostasien. Danke für eure Solidarität.
Let your feelings show. Make it over.
Der Bryan Adams und der Rod Stewart und der Sting im Trio. Alles für die Liebe, all for love. Wir haben 20 ab 12. SRF Meteo. Jetzt dreht sich alles ums Wetter mit dem Jürg Ackermann. Schon gesehen, gerade vorher, dass ein paar Kolleginnen und Kollegen raus sind, gehen zum Mittagessen. Es ist sonniges Frühlingswetter angesagt. Jürg, wie lange hebt das?
Ja, grundsätzlich geht's bis auf Weiteres mit dem sonnigen und trockenen Frühlingswetter weiter. So gibt's heute, morgen und auch noch am Samstag in der ganzen Schweiz 3 sonnige und warme Frühlingstage. Temperaturen steigen jeweils auf 17 bis 21 Grad im Rhonetal und Tessin, sind dann morgen und übermorgen teilweise sogar bis zu 24 Grad möglich. Und das dann nur noch bei einer meistens nur noch schwacher Beise. Weil die Sonne schon recht Kraft hat, empfiehlt sich's darum, wenn man länger verrost ist, Sonnencreme einzustreichen. Aber eben in der Nacht, da wird's weiterhin relativ frisch, die Tiefstwerte liegen so bei 1 bis 5 Grad und bodennahe wird sogar leicht frostig.
Und wie sieht das mit Wolken aus? Hat es gar keine? Gar keine, hast du gezählt?
Es hat nicht gar keine Wolken. Manchmal hat es schon ein paar Wolken umeinander. Meistens sind die aber noch dünn, stören den Sonnenschein kaum. Im Westen, so ein bisschen im Genfersee-Raum, da hat es aber morgen schon ab und zu mal ein paar dichtere Wolken, wo der Sonnenschein milchig erscheinen lässt. Und über den Bergen, da gibt es ein paar wenige. Meistens nur dekorative Quellwolken. Und die meisten Quellwolken gibt es morgen so ein bisschen im Alpen-Südhang. Aber auch dort bleibt es an der allermeisten Ort trocken.
Ändert sich dann etwas auf den Sonntag vielleicht?
Ja, ich habe jetzt bis mit Samstag zusammengefasst. Man kann davon ausgehen, dass darum der Sonntag ein bisschen anders ist. Es gibt eine kleine Wetteränderung in der Nacht auf den Sonntag. Da kommt nämlich eine schwache Störung rein, die auch in der Deutschschweiz in der Nacht auf den Sonntag vorübergehend mal ein paar Wolken bringt. Und auf der Alpen-Südseite kommt dann in der Nacht auf den Sonntag mal ein bisschen Nordföhn auf. Und so hängt am Sonntagvormittag vor allem so in den Bergen an, auf der Alpen-Nordseite noch ein paar Wolken. Die lockern sich aber auf. Sonst wird es wieder ein recht oder ein häufig sonniger Tag, wo man aber die Wetteränderung gespürt ist an den Temperaturen und auch im Wind. Am Sonntag kommt nämlich wieder eine zügige Beise auf der Alpen-Nordseite auf und so liegen die Höchstwerte im Norden am Sonntag nur noch bei 12 Grad. Das ist spürbar kälter als am Samstag. Im sonnigeren Westen gibt es etwa 16 Grad und im Rhonetal und Tessin geht es weiterhin relativ mild weiter mit Temperaturen bis 19 Grad. Im Laufe des Sonntags gibt es aber im Süden eine Wetteränderung. Da kommen nämlich vor allem am Nachmittag immer dichtere Wolken von der Po-Ebene Richtung Tessin daher. Die können vielleicht in der Nacht auf der Mäntig im Süden mal ein bisschen Regen bringen. Aber auch das ist nicht gross der Rede wert. Und so ist es wieder Anfang sechste Woche wieder häufig sonnig im Süden bei etwa 15 Grad. Im Norden, da geht es auch mit viel Sonnenschein weiter. Aber die Beisen, die haben wir immer noch Anfang nächste Woche da. Bei vielfach sonnigem Wetter liegen dann die Höchstwerte Anfang sechste Woche bei etwa 14 Grad. Besonders in der Nacht muss ich die Temperaturen erwähnen, weil man muss stellenweise mit Frost rechnen, besonders in der Nacht auf der Mäntig. Da wird so richtig kalt.
Danke vielmals, Jürg Ackermann. Widersprichst du, wenn ich jetzt einfach zusammenfassend sage, liebe Leute, Wetter geniessen und weitermachen?
Definitiv, die nicht arbeiten, vorausgehen.
Ja, und die arbeiten, vielleicht ja das Mittag draussen geniessen, wenn es möglich ist. Allerseits weiterhin einen schönen Tag mit dem Sergio Mendes. Da auf SRF 1.
Que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é samba, este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto du. Mas que nada, um samba como esta tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final. Frente que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é samba, este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba
j'ai pris doudou. Mas quem nada, um samba como este tão legal, você não vai querer que chegue no final.
Così che il cielo si illumina,
Cesare Cremonini auf SRF 1. Kurz vor dem Rendezvous. Und bevor es losgeht mit dem Rendezvous, zuerst noch der Blick auf die Strasse.
SRF Verkehrsinfo.
Um 12.29 Uhr in der Region Basel auf der A2 Richtung Basel Stau ab Sissach wegen eines Pannenfahrzeugs im Arisdorf-Tunnel auf der rechten Spur.
.30 Rendezvous. Das sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Keine Samthandschuhe. Die US-Zölle treffen die Schweizer Wirtschaft überraschend hart.
Das haben wir so nicht erwartet, das hat niemand erwartet. Das ist ein schwerer Schlag für unsere Exportwirtschaft.
Sagt Jan Adeslander von Economy Swiss. Die US-Zölle und ihre möglichen Auswirkungen auf die Schweiz, unser Schwerpunkt heute. Auch mit Rahul Sagal, Chef der Schweizerisch-Amerikanischen Handelskammer. Er ist Gast im Tagesgespräch um 1. 9 Millionen Einwohner. Noch nie haben so viele Menschen in der Schweiz gelebt wie im letzten Jahr, zeigt die Statistik. Verantwortlich für das Rendezvous ist heute Philipp Fontana. Im Studio begrüßt sie Radka Laubacher. Weltweit sorgen die US-Zölle für Aufregung und Nervosität. Gerade die Schweiz trifft es hart. Es sollen Zölle in der Höhe von 31% anfallen, mehr als auf EU-Waren. Wirtschaftsredaktorin Lucia Theiler, was ist da eigentlich passiert? Etwas salopp gefragt, wie verkatert ist die Schweizer Wirtschaft heute Morgen aus dem Bett gestiegen?
Ja, ziemlich entsetzt, würde ich sagen. Also die US-Regierung will auf Schweizer Import eben Zölle verhängen. Inzwischen ist schon die Rede teilweise von 32%. Es scheint sich also zu verändern. Über die Rechnung dahinter wird spekuliert. Möglicherweise eine Art Milchbüchli-Dreisatz, sage ich mal, bei dem die unterschiedlichen Exporte der USA und der Schweiz gegenverrechnet werden. Und klar ist aber, die 31% oder 32% sind mehr als die Zölle aus der EU, und ausgenommen wären zwar die Medikamente, aber viele andere Produkte wären betroffen und das wäre ein harter Schlag.
Wirtschaftsredaktorin Lucia Theiler, wir hören Sie später mit weiteren Einschätzungen. Zuerst schauen wir, welche Branchen von den Zöllen besonders betroffen sind und wie dort die Reaktionen ausfallen. Wirtschaftsredaktor Matthias Heim hat sich umgehört.
31% Zollzuschlag auf viele Schweizer Produkte. Das sei heftig, sagt Jan Adeslander. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung beim Wirtschaftsdachverband Economy Suisse, der über 100'000 Schweizer Unternehmen vertritt.
Das haben wir so nicht erwartet, das hat niemand erwartet. Das ist ein schwerer Schlag für unsere Exportwirtschaft, und wir werden jetzt dann schauen, wie sich das konkret umsetzt auf die einzelnen Branchen.
Denn nicht alle Branchen sind gleichermaßen betroffen. Die Pharmaindustrie beispielsweise ist ausgenommen. Andere Branchen hingegen werden die Zölle deutlich spüren, insbesondere die Metall- und Maschinenindustrie. Jean-Philippe Kohl, Vizedirektor des Verbandes Swissmem, erklärt.
Ein ganz grosser Teil sind Präzisionsinstrumente, sind Präzisionsgeräte, sind Messgeräte, all das in diesem Hightech-Bereich. Und die Zölle treffen eigentlich die ganze Palette von Tech-Produkten.
Und auch die Schweizer Uhren, ebenfalls beliebt in den USA, sind von den Zöllen betroffen. Für Yves Bugmann, Präsident des Verbandes der Schweizer Uhrenindustrie, ist der Entscheid deshalb nicht nachvollziehbar.
Es gibt in den USA eigentlich keine Uhrenindustrie, die man schützen könnte. Von daher ist es auch wirklich nicht verständlich.
Aber Fakt ist, auch auf Schweizer Uhren wird nun ein Zollzuschlag fällig. Bei den Nahrungsmitteln sieht das Bild hingegen etwas differenzierter aus. Wer in den USA für die USA produziert, ist von den Zöllen ausgenommen. Das gilt beispielsweise für Schokoladehersteller oder den Nahrungsmittelkonzern Nestlé. Die Firma betont, dass sie 90% ihrer Produkte lokal herstelle. Allerdings mit einer grossen Ausnahme. Die Kaffeekapseln, ein lukrativer Exportschlager. Hierzu macht Nestlé auf Anfrage keine Aussage. Wobei, die Zölle könnten für die USA zum Bumerang werden, meint etwa Roger Werli von Schokoswiss, dem Verband der Schokoladeproduzenten.
Dort beobachten wir aber zum Teil, dass aus Angst von Gegenzöllen dort die Produktion dann eher gedrosselt wird, also dass man bisher von den USA in andere Märkte exportiert hat und dass man sich da jetzt entscheidet, die anderen nordamerikanischen oder südamerikanischen Märkte jetzt aus Europa zu bedienen.
Aus Schweizer Sicht ist jetzt die grosse Frage, wie weiter? Soll die Schweiz ebenfalls Gegenmaßnahmen treffen? Das scheitere wohl an den Machtverhältnissen, meint Jan Atteslander von Economy Suisse. Vielmehr müsse die Schweiz nun versuchen, mittels Verhandlungen einen Weg finden, um die Zölle zu reduzieren.
Niemand kann im Moment wirklich sagen, wie solche Verhandlungen aussehen könnten oder wie dann auch allenfalls ein solcher Deal aussehen könnte. Wir sind auch nicht die Einzigen, die jetzt da natürlich Verhandlungen aufnehmen. Also ich glaube, damit müssen wir jetzt einfach leben, mit dieser Unsicherheit, und es braucht eine klare, deutliche und ruhige Antwort der Schweiz.
Kommt hinzu, dass ein solches Abkommen mit den USA nicht von heute auf morgen zustande kommt. Und das bedeutet faktisch,
also das ist tatsächlich momentan heute davon auszugehen, dass diese Zölle temporär mal sicher eine Realität werden. Sie sind beschlossen.
Und damit wird auch klar, dass Donald Trump mit seiner Zollpolitik die gesamte Weltwirtschaft durcheinander bringt.
Wirtschaftsredaktor Matthias Heim. Ausgenommen ist also die Schweizer Pharmaindustrie. Diese investiert in den USA viel Geld in Firmen vor Ort. Wirtschaftsredaktorin Lucia Theiler, ist das mit ein Grund, warum die Pharmaindustrie von den Zöllen ausgenommen ist?
Man weiß es nicht. Es könnte sein, in der Branche selbst wird auch spekuliert, was die Gründe sein könnten. Möglicherweise sind es die Investitionen, die guten, engen Beziehungen, denn viele Schweizer Pharmafirmen sind auch in den USA mit Produktionsstandorten, bezahlen hohe Löhne, bezahlen auch Steuern. Möglich ist aber auch, dass Trump realisiert hat, dass er mit den Zöllen die Medikamentenpreise noch mehr in die Höhe treibt und dass er damit die Gesundheit der eigenen Bevölkerung aufs Spiel setzt.
Sie haben sich heute bei der Pharmaindustrie umgehört. Wie fallen die Reaktionen aus? Ist da Erleichterung zu spüren?
Nein, gar nicht. Und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen sind Chemie und Diagnostika, das sind eng verwandte Zweige, eben doch betroffen. Und auch nicht alle Branchenvertreter gehen davon aus, dass es bei den Medikamenten, bei diesen Nullzöllen bleibt. Gut möglich, dass der Wind noch dreht und doch noch Zölle fällig werden. Und zum anderen, und das ist viel wichtiger, die Pharmaindustrie ist Teil der Schweizer Wirtschaft und für die Wirtschaft sind Zölle schlecht, denn sie verteuern generell Produkte und sie sind eigentlich Sand im Getriebe von guten Handelsbeziehungen.
Das US-Zollpaket hat es in sich, gerade auch für die Schweiz. Wenn Sie spekulieren müssten, was ärgert Trump dermaßen an der Schweiz?
Ja, die Schweiz exportiert für rund 63 Milliarden Ware in die USA. In die andere Richtung exportieren die USA deutlich weniger in die Schweiz. Also diesen Unterschied, das provoziert, und damit sind ja die Zölle auch begründet. Möglicherweise sind auch die Zölle eine Reaktion auf die Diskussionen über die Zölle früher bei den Landwirtschaftsprodukten, anders als bei den Industriezöllen. Da wurden die Zölle ja abgeschafft.
Mit Blick auf verkündete Zölle im Fall von Mexiko und Kanada wurden diese zum Teil zurückgenommen. Sicher ist also nur die Unsicherheit. Was heißt das für die Märkte in näherer Zukunft?
Ja, es bedeutet weiterhin Unsicherheit. Die Aktienmärkte in vielen Ländern, auch in der Schweiz, spiegeln das bereits. Also Investorinnen und Investoren trauen der Lage nicht und verkaufen ihre Wertpapiere. Die Unsicherheit rührt auch daher, weil man ja überhaupt nicht weiß, wer nun wie reagiert. Also welche Länder reagieren wie, wer erhebt Gegenzölle. Und das wirkt sich möglicherweise dann aus wie ein Dominospiel. Also Analysten sprechen von einem Handelskrieg, der heute vom Zaun gebrochen wurde.
Einschätzungen von Wirtschaftsredaktorin Lucia Theiler. Vielen Dank. Wie die politischen Reaktionen in der Schweiz ausfallen, ist gleich Thema im Rendezvous. Nach weiteren Nachrichten des Vormittags mit Michael Wieland.
Ungarn will sich aus dem Internationalen Strafgerichtshof zurückziehen. Die Regierung unter Viktor Orbán werde die nötigen Schritte einleiten, um auszutreten, kündigte der Leiter der ungarischen Staatskanzlei an. Die Ankündigung erfolgte kurz nachdem der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu zu einem Besuch in Ungarn eingetroffen ist. Gegen Netanyahu liegt seit November ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs vor, wegen Israels Vorgehen im Gaza-Krieg. Als Mitgliedstaat des Gerichtshofs müsste Ungarn Netanyahu eigentlich festnehmen. Orbán sagte im November aber, er lehne den Haftbefehl ab und lud Netanyahu nach Ungarn ein. Was sollen wir essen? Wenn es nach dem Bund geht, müssten es mehr Früchte, Gemüse und Hülsenfrüchte sein und weniger Süßes, Salziger oder Fettiges. Das sieht die Ernährungsstrategie des Bundes für die nächsten 8 Jahre vor. Der Bund will dafür sorgen, dass die Bevölkerung mehr über Ernährung weiß. Er will das Angebot von gesunden Lebensmitteln fördern und auch mehr zum Ernährungsverhalten forschen. Ziel dieser Strategie ist es, Krankheiten möglichst zu verhindern. Zum Beispiel Krebs, Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und gleichzeitig soll die Umwelt weniger belastet werden, etwa indem weniger Nahrungsmittel weggeworfen werden. Die meisten Menschen, die an einer Straße mit Tempo 30 oder weniger wohnen, empfinden dieses Tempolimit als gerade richtig. Das sagen 80% der Befragten in einer Umfrage des Schweizerischen Städteverbands. An Tempo 50 Straßen wünsche sich ein Drittel bis die Hälfte der Befragten eine Temporeduktion. Befragt wurden über 15.000 Menschen in 10 Städten der Deutschschweiz und der Romandie, darunter Basel, Bern und Zürich. Auch das Mobilitätsverhalten war Teil der Umfrage. In der Freizeit sind fast 2/3 der Befragten am häufigsten zu Fuß unterwegs. Bei den Verkehrsmitteln bleiben die öffentlichen Verkehrsmittel am beliebtesten, gefolgt von Autos. Auch Menschen, die besonders hilfsbedürftig sind, sollen im Kanton Zürich künftig wählen und abstimmen dürfen. Das will der Zürcher Regierungsrat. Konkret geht es um derzeit rund 400 Personen im Kanton Zürich, die unter einer sogenannten umfassenden Beistandschaft stehen, wie die Regierung schreibt. Diese Menschen werden bei fast allem von einem Beistand vertreten. Mit dem Stimm- und Wahlrecht für sie solle der Kanton Zürich eine zentrale Forderung der UNO-Behindertenrechtskonvention umsetzen, sagt die Regierung. Auf einem Grillplatz in Rheinfelden im Kanton Aargau hat gestern jemand eine tote Königspython gefunden. Das teilt die Kantonspolizei mit. Sie geht davon aus, dass die ungiftige Würgeschlange entweder aus einem Terrarium ausgebrochen war oder dass das Tier bewusst ausgesetzt wurde. Die Königspython kommt in Europa nicht vor und ist auf warme Temperaturen angewiesen. Wahrscheinlich sei sie wegen der Kälte gestorben, vermutet die Aargauer Kantonspolizei. Sie sucht nun den Halter oder die Halterin des Tieres. Und der Blick aufs Wetter. Heute und morgen ist es in der ganzen Schweiz meist sonnig. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag jeweils 17 bis 21 Grad.
Auch wenn die Pharmaindustrie verschont bleibt, über 30% Zoll auf Exporte in die USA, das ist ein empfindlicher Schlag für die Schweizer Wirtschaft. Wie soll die Schweiz darauf reagieren? Braucht es einen neuen Kurs gegenüber der Regierung von Donald Trump? Der Beitrag von Bundeshaus-Korrespondent Dominik Meyer zeigt, unter den Bundesratsparteien entbrennt darüber eine heftige Debatte.
Die Schweiz trifft es besonders hart. Dabei hatten manche gehofft, die Schweiz komme als Nichtmitglied der EU besser weg. Das sei naiv gewesen, sagt Gerhard Pfister, der Präsident der Mittepartei.
Es zeigt sich, dass Trump eine irrationale Politik macht. Wer in der Schweiz gehofft hat, dass Trump die Schweiz als gesonderten Fall betrachtet, der sieht sich jetzt getäuscht.
Willkürlich, faktenfrei, irrational – solche Worte fallen heute regelmäßig in Gespräch mit den Parteispitzen. Die Zölle seien gefährlich, sagt FDP-Präsident Thierry Burkhardt.
Diese Politik seitens Herrn Trumps, die schadet dem Wohlstand in unserem Land, den Löhnen. Die Auswirkungen für die Schweiz sind gross.
Doch was soll die Schweiz jetzt tun? Einen Deal suchen mit den USA, schlägt die SVP vor. Hier Fraktionschef Thomas Eschi.
Donald Trump, das ist ein Dealmaker. Das heißt, das Beste ist, das Gespräch suchen. Ich bin überzeugt, es wird sich eine Lösung mit den USA finden.
Die Zölle also noch wegverhandeln. Kann das funktionieren?
Das dürfte sehr schwierig werden,
sagt Thierry Burkhardt für die Freisinnigen. Auch Mittechef Gerhard Pfister ist skeptisch.
Die Chancen dafür betrachte ich jetzt als eher gering.
Auch die Linken setzen keine Erwartungen in eine Verhandlungslösung. Die Schweiz habe schlicht zu wenig in der Hand, sagt SP-Co-Präsident Cedric Wermuth, auch weil sie letztes Jahr alle Zölle auf Industrieprodukte gestrichen habe.
Das war sicher dumm, das muss man heute sagen, das war ein kapitaler Fehler. Jetzt fehlt der Schweiz das Instrument, um hier auch Gegendruck zu machen.
Es brauche jetzt eine deutliche Sprache gegenüber der Trump-Administration, sagt Wermuth, und abgestimmt mit Europa Gegenmaßnahmen.
Ich kann mir vorstellen, dass man sehr gezielte Maßnahmen gegen dieses Regime, man muss es so nennen, jetzt ergreifen würde. Beispielsweise die Firmen von Elon Musk könnten ein Thema sein.
Strafzölle also zum Beispiel gegen Tesla-Autos, Gegenzölle auf US-Importe. Ja nicht, warnt SVP-Fraktionschef Thomas Aschi.
Es wäre falsch, wenn man jetzt in eine Spirale von gegenseitiger Eskalation hineinrutschen würde. Man muss den Dialog suchen und vielleicht auch gewisse Missverständnisse aus dem Weg räumen.
Auch der Bundesrat hat Gegenzölle bislang abgelehnt. Das wäre ohnehin ein Eigentor, sagt FDP-Chef Thierry Burkhardt.
Vor Gegenmaßnahmen war nicht. Wir würden die Produkte teurer machen. Das heißt, wir würden uns selber noch mehr schwächen.
Vielmehr müsse die Schweiz jetzt Steuern senken und die Bürokratie abbauen, um trotz Zöllen wettbewerbsfähig zu bleiben. Das sind wohl nicht ganz zufällig Gegenmaßnahmen, ganz im Sinne des FDP-Parteiprogramms. Ohnehin fühlen sich die Parteien heute in jeweils ihren Positionen bestätigt. Auch die SP. Die Schweiz müsse sich nun Europa zuwenden, sagt SP-Co-Präsident Cedric Wermuth.
Es ist rational klar, dass das jetzt der einzig verlässliche Ort ist, wo wir in Zukunft den Wohlstand der Schweiz noch entwickeln können. Auf die USA kann man sich nicht mehr verlassen. Das ist seit heute sehr klar.
Verleiht Donald Trumps Handelskrieg letztlich der europäischen Integration Flügel, konkret dem Vertragspaket zwischen der Schweiz und der EU? Nein, antwortet erwartungsgemäß die SVP. Die EU sei in der Handelspolitik nicht besser als die USA. Mitte-Präsident Gerhard Pfister allerdings hält einen proeuropäischen Effekt für möglich.
Ich schließe das nicht aus. Wenn die EU die richtigen Schlüsse aus der amerikanischen Entscheidung zieht, dann kann die EU plötzlich mehr punkten, als sie es bisher konnte, auch in der Schweiz.
Der Bundesrat trifft sich heute zu einer Sondersitzung. Am Nachmittag wird er informieren. Man darf gespannt sein, welche Worte er wählt zum Zollhammer, zur Reaktion der Schweiz und zu den politischen Folgen dieses Handelskriegs.
«12.47 Uhr, Rendezvous gleich hier bei uns. Eine Frau will sich von ihrem Partner trennen. Sie weiß nicht, dass er in einer früheren Beziehung gewalttätig war. Aber die Polizei weiß es. Muss sie die Frau informieren? Diese Frage hat heute der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem Schweizer Fall beantwortet. Und Unterschriftenpschiss bei Volksinitiativen. Der Bund will handeln und stellt einen Verhaltenskodex vor. Wie dieser aussieht, hören Sie später im Rendezvous. Die Schweizer Wohnbevölkerung ist im Jahr 2024 weiter gewachsen. Und erstmals hat die ständige Wohnbevölkerung die Grenze von 9 Millionen erreicht. Die Bevölkerungsstatistik des Bundes zeigt nun, wie das Wachstum zustande kam. Und sie zeigt auch, die Schweiz ist 2024 weniger stark gewachsen als im Rekordjahr 2023. Inlandredaktorin Livia Middendorp.
Ende 2024 lebten laut den provisorischen Zahlen rund 9,05 Millionen Menschen in der Schweiz. Damit ist die ständige Wohnbevölkerung im Vergleich zum Vorjahr um 1% gewachsen. Hauptgrund ist die Zuwanderung. Jedoch war das Bevölkerungswachstum im letzten Jahr geringer als 2023. Damals wurden die ukrainischen Flüchtlinge erstmals zur ständigen Wohnbevölkerung gezählt, erklärt Johanna Probst von der Sektion Demokratie und Migration beim Bundesamt für Statistik, BFS. Unter anderem das habe 2023 zum Rekord geführt.
Im Jahr 2024 sind immer noch einige Personen aus der Ukraine hinzugekommen, etwa 10.000 Personen mit Status S, aber das sind eben deutlich weniger. Und auch aus der EU hat sich die Zuwanderung etwas verlangsamt.
Das Wachstum sei zwar geringer als 2023, aber immer noch höher als in den Jahren 2017 bis 2022. Während die Zuwanderung zunimmt, sinkt die Geburtenrate in der Schweiz das dritte Jahr in Folge. Die durchschnittliche Anzahl Kinder pro Frau sank zudem auf ein Rekordtief und liegt noch bei 1,28. Die Zuwanderung wird in den nächsten Jahren weiter zu reden geben. Die Initiative gegen eine 10 Millionen Schweiz der SVP verlangt, dass die ständige Wohnbevölkerung die Grenze von 10 Millionen vor dem Jahr 2050 nicht überschreiten darf. Schon bei 9,5 Millionen müsste die Schweiz Maßnahmen treffen. Zur Not müssten die Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU gekündigt werden. Der Bundesrat warnt vor negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft, sollte die Initiative angenommen werden. Gemäss dem aktuellen Szenario des Bundesamtes für Statistik könnte die Schweizer Bevölkerung die Marke von 10 Millionen im Jahr 2040 überschreiten, sagt Johanna Probst.
Es gibt auch noch das hohe und das tiefe Szenario, dann wäre es jeweils etwas früher oder später. Und wir bewegen uns in der Tat im Moment mit diesem recht dynamischen Wachstum in den letzten Jahren zwischen dem Referenz- und dem hohen Szenario. Also vielleicht könnte es schon etwas früher sein.
Die Szenarien werden derzeit aktualisiert. In den nächsten Tagen erscheinen die neuen Berechnungen. Letztlich machen die Zahlen des Bundesamtes für Statistik deutlich, die Bevölkerung wächst. Die 10-Millionen-Marke könnte deutlich vor 2050 erreicht sein. Was heisst, die Initiative der SVP hätte grosse Auswirkungen auf die Schweizer Politik und Wirtschaft. Entsprechend hart dürfte der Abstimmungskampf ausfallen.
Wenn sich eine Frau von ihrem Partner trennen will, solche Situationen können ein gesteigertes Risiko bergen für häusliche Gewalt. Nicht selten mit tödlichem Ausgang. Dies gilt umso mehr, wenn der Täter bereits früher gewalttätig und auch außerhalb der Beziehung kriminell war. Sollte also die Polizei eine Frau, die sich von ihrem Freund trennen will, darüber informieren, dass ihr Partner früher eine andere Frau geschlagen, vergewaltigt oder sogar ermordet hat? Diese Frage musste der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte heute in einem Schweizer Fall beantworten. Gerichtskorrespondentin Sibylla Bondoldi.
Eine Frau macht mit ihrem Freund Schluss. Was sie nicht weiss, er hat vor der Beziehung mit ihr seine Nachbarin vergewaltigt und ermordet. Die Strafe hat er zwar abgesessen, er gilt aber immer noch als gefährlich und hat bereits wieder eine Ex-Partnerin bedroht. Alle wissen, wie gefährlich der Mann ist. Die Polizei, der Arzt, der Therapeut, nur die aktuelle Freundin nicht. Obwohl sie sogar mit einem Polizisten telefoniert, der ihr rät, sich von dem Mann zu trennen. Ohne allerdings zu sagen, warum. Es gab im Kanton Luzern kein Gesetz, das ihm das erlaubt hätte. Er hatte deshalb Angst, den Datenschutz zu verletzen. Hätte die Freundin von der Vorstrafe gewusst, hätte sie sich nach der Trennung in Sicherheit bringen können. Zum Beispiel in ein Frauenhaus. So aber ist sie zu Hause, als der Ex-Freund durch das Badezimmerfenster in ihre Wohnung einbricht, sie entführt, vergewaltigt und mit einer Armbrust schwer verletzt. Sie überlebt nur knapp. Die Behörden hätten sie warnen müssen, findet das Opfer. Es dürfe nicht sein, dass die Privatsphäre eines Sexualmörders wichtiger sei als ihr Recht auf Leben. Sie verklagte die Schweiz deshalb auf Schadenersatz, vergeblich bis vor Bundesgericht. Jetzt gibt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ihr aber Recht. In einem heute publizierten Urteil schreibt er, die Schweiz habe nicht genug getan, um das Leben des Opfers zu schützen. Rechtsprofessor Urs Sachser von der Universität Zürich erklärt das so.
Aus dem Recht auf Leben ist eine Schutzpflicht des Staates abzuleiten, das Leben zu schützen, wenn es unmittelbar bedroht ist.
Im konkreten Fall sei der Gerichtshof davon ausgegangen, dass die Frau unmittelbar in Gefahr war.
Und das hat dann zur Folge, dass die Schweiz eben ihre Schutzpflicht verletzt hat, weil zuständige Behörden hätten eingreifen müssen aufgrund der Kontaktnahme durch diese Frau mit der Polizei und den Behörden.
Der Gerichtshof begrüßt zwar die spontane Initiative des Polizisten, der Frau zu einer Trennung zu raten, doch es hätten anschließende Maßnahmen gefehlt, um das Drama zu verhindern. Der Gerichtshof kritisiert insbesondere, dass es im Kanton Luzern damals keine gesetzliche Grundlage dafür gab, ein potenzielles Opfer zu informieren. Im Ergebnis kommt der Gerichtshof zum Schluss, dass die Schweiz das Recht auf Leben verletzt hat. Sie muss dem Opfer 30.000 Euro Genugtuung zahlen und 22.000 Euro für die Verfahrenskosten. Patrice Martin Zumsteg, Dozent für Grundrechte und Polizeirecht an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, hat nicht mit diesem Ergebnis gerechnet. Er findet das Urteil
nicht unbedingt überraschend, aber ein bisschen schade, weil ja inzwischen die Kantone durchaus tätig geworden sind. Man also nicht davon ausgehen kann, dass die Situation, die heute in der Schweiz besteht, die gleiche ist, wie zum Zeitpunkt, als sich dieser tragische Sachverhalt ereignet hat.
Tatsächlich haben inzwischen einige Kantone in ihre Gesetze geschrieben, dass die Polizei potenzielle Opfer über Vorstrafen eines sogenannten Gefährders informieren darf, auch der Kanton Luzern. Der Fall würde sich also so vielleicht nicht mehr ereignen.
Gerichtskorrespondentin Sibylla Bondolfi. Der sogenannte Unterschriftenbeschiss hat letztes Jahr für Schlagzeilen gesorgt. Recherchen warfen den Verdacht auf, dass tausende Unterschriften für Volksinitiativen gefälscht worden sein könnten. Damit das Vertrauen in die direkte Demokratie nicht beschädigt wird, sucht die Bundeskanzlei Lösungen für bessere Standards in einem Verhaltenskodex. Radio SRF legt einen Entwurf dieses Kodex vor. Sascha Buchbinder und Andreas Stüdli berichten.
Seit Bekanntwerden des Unterschriftenskandals stehen Firmen in der Kritik, für die Unterschriftensammlungen das Geschäftsmodell ist. Diese Firmen sind vor allem in der Westschweiz tätig und haben einen großen Einfluss, wie die Auswertung von SRF Data zeigt. Seit sie aktiv sind, werden überproportional viele Unterschriften für Initiativen in den Westschweizer Kantonen gesammelt. Bei manchen Initiativen sind es über 50%, obwohl die Westschweiz nur gerade einen Viertel der Bevölkerung ausmacht. SP-Nationalrätin Céline Wittmer:
Das besorgt mich sehr. Es zeigt, dass wir dieses Problem sehr ernst nehmen müssen. Für mich ist auch klar, dass das unsere Forderung, dass man eben diese kommerziellen Unterschriften verbieten muss, das unterstützt unsere Forderung auf jeden Fall.
Und FDP-Ständerat Benjamin Mühlemann sagt zur Auswertung:
Ja, sie zeigt sehr eindrücklich, dass offensichtlich kommerzielle Anbieter massiven Einfluss nehmen können auf solche Unterschriftensammlungen, auf Initiativen, auf den politischen Prozess. Und deshalb ist es schon gut, dass man hier jetzt sehr genau hinschaut und sich des Themas annimmt.
Angenommen hat sich dem Thema die Bundeskanzlei. Sie hat alle Akteure am runden Tisch versammelt. Das Ziel? Einen Verhaltenskodex auszuarbeiten. In einem Entwurf, der SRF vorliegt, zeigt sich nun: Heikle Punkte werden angepackt. So sollen Firmen nicht mehr ohne Mandat eines Initiativkomitees auf Unterschriftensammlung gehen dürfen. Solche Praktiken kommen immer noch vor, Behörden warnen davor. Zudem sollen bezahlte Unterschriftensammler als solche im öffentlichen Raum erkennbar sein. Ist das genug? Benjamin Mühlemann sagt:
Ja, das sind sehr wirksame Maßnahmen. Also man muss sich klar erkennbar zeigen, man muss auch die Mitarbeitenden schulen und so weiter und so fort. Und am Schluss muss es in der Praxis sich bewähren und das müsste man dann auch wieder anschauen, wenn man das getestet hat.
Eine Art Gütesiegel sei das, so der FDP-Ständerat. Für SP-Nationalrätin Céline Wittmer ist hingegen klar, das reicht nicht.
Ein Selbstverpflichtungskodex wird dem Problem nicht gerecht. Das ist eine freiwillige Regelung, wo sich nur die, die sowieso anständig darum bemüht sind, Unterschriften zu sammeln, sich verpflichten werden dazu.
Céline Wittmer hat deshalb einen Vorstoss eingereicht, um die bezahlten Unterschriften zu verbieten. Der Bundesrat lehnt die Forderung ab, National- und Ständerat haben darüber noch nicht entschieden. Benjamin Mühlemann lehnt ein Verbot aber ab. Er verlangt, dass digitale Unterschriftensammlungen rasch eingeführt werden. Eine digitale Unterschrift sei sicherer als die Unterschriftenbögen, die zur Beglaubigung noch zwischen Komitees und Gemeinden hin und her geschickt werden müssen. Der Ständerat hat Mühlemanns Motion zugestimmt gegen den Willen des Bundesrats. Klar ist aber, die digitale Unterschriftensammlung kommt nicht von heute auf morgen.
Ja, das wird noch ein paar Jahre gehen, aber es sind jetzt gewisse Kantone, St. Gallen zum Beispiel, sind jetzt unterwegs. Da werden E-Collecting-Prozesse lanciert und da können erste Erfahrungen gesammelt werden, von denen auch der Bund ganz sicher profitieren kann. Und ich bin überzeugt, dass der Bund auch hier viel mehr Tempo an den Tag legen muss.
In einem ersten Schritt könnte der Verhaltenskodex fairere Regeln schaffen.
Angesichts der politischen Forderungen dürfte der Kodex aber nur eine Übergangslösung sein. Womöglich hat die Debatte über die Unterschriften zur Folge, dass Unterschriftensammlungen künftig eher digital anstatt auf der Straße ablaufen. Das würde den Einfluss der kommerziellen Unterschriftensammler wohl wieder begrenzen.
Der Bericht von Andreas Stürli und Sascha Buchbinder. Es ist gleich eins. Die Schweiz trifft es im Zollkrieg überraschend hart. Wie soll die Schweiz auf die US-Zölle reagieren und was bedeuten sie für die schweizerisch-amerikanische Freundschaft? Rahul Sagal ist Chef der schweizerisch-amerikanischen Handelskammer in einer turbulenten Zeit und er ist Gast im Tagesgespräch. Gleich nach den weiteren Schlagzeilen dieses Mittags mit Michael Wieland.
9.048.900 Personen haben am Ende des vergangenen Jahres in der Schweiz gewohnt, so viele wie noch nie. Die Zahl der Einwanderungen ging im Vergleich zum Vorjahr zurück, blieb aber laut dem Bund auf einem hohen Niveau. Die Schweiz hat eine Frau nicht genügend vor ihrem Partner geschützt, als er sie bedrohte. Das sagt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Die Behörden hätten die Frau informieren müssen, dass ihr Partner vor der Beziehung wegen Vergewaltigung und Tötung verurteilt worden war. Ungarn will sich aus dem Internationalen Strafgerichtshof zurückziehen. Das kündigte der Leiter der ungarischen Staatskanzlei an. Regierungschef Viktor Orbán hatte den Gerichtshof zuvor kritisiert, wegen des Haftbefehls gegen Israels Regierungschef. SRF Verkehrsinfo von 13 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
Das Tagesgespräch mit David Karasek.
Weltweit sorgen die US-Zölle für Aufregung und Nervosität. Und die Schweiz trifft es besonders hart. Für die Schweiz fallen die Zölle in der Höhe von 31% an. Auf EU-Waren sind es 20%. Was bedeutet die Zölle für die Schweizer Wirtschaft? Mein Gast ist der Rahul Sagal, der Chef der Schweizerisch-Amerikanischen Handelskammer. Willkommen im Tagesgespräch.
Dankeschön, Herr Karasek. Guten Nachmittag.
Gestern Abend, wo der US-Präsident Trump das Schild mit diesen Zahlen, mit diesen Zöllen in die Luft gehabt hat, wie haben Sie reagiert?
Ich bin relativ überrascht gewesen. Ich bin überrascht gewesen wegen der Höhe der Zölle für die Schweiz. Und ich bin auch überrascht gewesen, dass er auch die Schweiz genannt hat. Ob er die jetzt, ob er die Schweiz jetzt bewusst genannt hat oder nicht, sei dahingestellt. Aber ich bin eigentlich überrascht gewesen, ja. Und ich bin auch überrascht gewesen in Bezug auf die Berechnungen, wie das alles zustande gekommen ist.
Wir schauen gerade die Rechnung an. Ich kann mir vorstellen, dass Sie überrascht gewesen sind gestern, weil Sie haben ja noch kürzlich in der NZZ gesagt, ich bin zuversichtlich. Und jetzt wird ja die Schweiz von diesen Handelszöllen überraschend hart getroffen. Wieso haben Sie